Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass, ja, dass die Hütte auch voll ist. Richtig gut. Freut mich. Ich glaube, dass wir heute dass wir einen spannenden Predigtext vor uns haben und dass wir heute auch davon von Gottes Herz hören dürfen. Ich finde es sehr schön, was Tim Lose eben gesagt hat, dass er gesagt hat, dieser Wert der Sehnsucht nach der Bibel, das ist ihm ein zentraler Wert. Und ich glaube, das ist auch was, worin wir uns eins machen können, worin wir als Gemeinde auch sagen können, das ist der Grund, warum wir zusammenkommen. Nicht als Selbstzweck, sondern weil wir Gott begegnen wollen, weil wir wollen, dass er immer mehr in unserem Herzen Raum gewinnt und weil wir wollen, dass wir uns mehr in das Bild von Jesus verwandeln. Und da haben wir als Gemeinde auch das Anliegen, auf einem gesunden Weg zu sein und da auch die Bibel sprechen zu lassen, auch in Bereichen, die uns vielleicht herausfordern, die vielleicht schwierig sind. Und deshalb wollen wir jetzt auch eine neue Predigtreihe platzieren, wo wir uns gemeinsam auf den Weg machen, auch, wie kann man das sagen, vielleicht die schwierigen Seiten der Bibel ein bisschen auszubuchstabieren und da Gott zu begegnen. Deshalb darf ich heute den ersten Teil unserer neuen Predigtreihe über Hiob halten. Herausforderndes Thema. Ich glaube, das hat uns aber sehr viel zu verraten. Und da wollen wir direkt mit reingehen. Ich darf heute ein paar einleitende Worte sagen. Und wir wollen uns als Gemeinde auf den Prozess begeben, Gott in der Frage nach dem Leid kennenzulernen. Denn das ist die zentrale Frage, die über diesem Buch steht, was wir uns gemeinsam anschauen wollen. Und zwar stellt Hiob an verschiedenen Stellen immer wieder die Frage, warum muss der Gerechte leiden? Ich habe ja gesagt, es wird nicht einfach, aber ich glaube, dass diese Frage uns alle umtreibt. Warum gibt es eigentlich das Leid in der Welt? Warum sind manche Tage so schwer? Ich glaube, dass uns da die Bibel etwas von verraten will. Und ich finde es spannend, dass diese Frage, die Hiob aufwirft, das ist nicht nur eine Frage, die irgendwie in der Bibel steht und die uns nicht mehr tangiert. Ich glaube, das ist eine der zentralen Anfragen, auch in der heutigen Zeit. Ist auch, wenn man sich mit Nichtchristen ins Gespräch begibt, ist das, glaube ich, häufig ein Punkt, der Menschen von Gott trennt, wo sie sagen, ich kann das nicht mit meinem Gottesbild vereinbaren. Und deswegen ist es ein hochbrisanter Punkt. Aber nicht nur für uns Christen, also wir auch als Christen sind herausgefordert, das nochmal neu in Einklang zu bringen, da uns auf den Weg zu machen. Und mir ist ganz wichtig, diese Frage ist sehr alt, die Frage nach dem Leid, die Frage, warum muss der Gerechte leiden? Das sehen wir schon im Buch Hiob, da komme ich gleich nochmal drauf. Diese Frage, die können wir nicht einfach jetzt so mit einer Predigtreihe wegwischen. Also, Entschuldigung für die Enttäuschung, aber ich werde jetzt heute keine Antwort auf die Leidensfrage geben. Dafür ist sie viel zu komplex. Das ist aber auch nicht das Ansinnen des Buches Hiob. Das Buch Hiob will uns keine Antwort auf die Frage geben, warum es Leid in der Welt gibt, sondern es möchte uns Frieden in dieser Frage geben. Das Ziel auch dieser Predigtreihe ist nicht, Antworten auf die Frage zu geben, sondern Frieden in dieser Frage. Bevor wir thematisch einsteigen, möchte ich noch ein, zwei Sachen sagen, um das Buch nochmal näher einzuleiten. Die Bibel gibt keine konkreten Angaben dazu, wer jetzt eigentlich das Buch Hiob geschrieben hat und wann er das geschrieben hat. Aber wir haben gute Gründe, davon auszugehen, dass es das älteste Buch der Bibel ist. Ich werde euch mal von den Einzelheiten verschonen. Spurgeon hat gesagt, beim Predigen muss der Schreibtisch zu Hause bleiben, der stört nur hier. Also alles, was man sich dahin an Hintergedanken macht, ist vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig, aber ich glaube, es ist zentral, dass wir merken, diese Frage, die Hiob aufwirft, die ist sehr alt. Wir wissen, dass dieses Buch höchstwahrscheinlich zur Zeit der Patriarchen geschrieben wurde, also zur Zeit von Abraham, Isaak und Jakob. Das heißt, es hat schon alle Menschen zur Zeit der Bibel umgetrieben, diese Frage. Das kann es vielleicht ein bisschen Frieden geben. Ich finde es auch sehr spannend, dass das Buch Hiob eines der längsten Bücher der Bibel ist. Mit 42 Kapiteln gibt es wenig Bücher, die länger sind. Und das zeigt auch nochmal, wie viel Raum die Bibel dieser Frage gibt, warum es eigentlich das Leid gibt. Und das ist auch etwas, was wir als Gemeinde auch uns annehmen dürfen. Wir dürfen dieser Frage erstmal Raum geben. Und das ist nicht was, was uns von Gott trennt, sondern das ist vielleicht auch ein Ort, wo wir Gott begegnen können. Und ich glaube auch, ich habe schon gesagt, das Buch Hiob möchte keine Antwort geben, sondern das Buch Hiob möchte Gott seelsorgerisch wirken lassen. Und das ist auch das Anliegen, was wir in dieser Predigtreihe verfolgen, dass wir Gott Raum geben, unseren wundesten Punkt zu berühren. Johannes Hartl hat gesagt, das sind oft die Wunden, wo wir uns am verletzlichsten machen, aber wo wir auch Gott am meisten spüren, wenn er uns da berührt. Das Buch Hiob besteht aus ungefähr 40 Kapiteln Klage. Das ist schon ein bisschen krass, 40 Kapitel Klage. Es macht es auch ein bisschen schwierig zu lesen. Und ich glaube auch, das ist auch der Grund, warum viele Christen sich nicht so ganz an das Buch rantrauen, weswegen auch nicht so oft drüber gepredigt wird. Aber wir wollen es einfach auch mal platzieren, auch wenn wir nicht da immer Klarheit haben. Und ich finde, inmitten diesen harten Themas ist das Buch Hiob doch ein wunderschönes Buch. Ist mir in der Vorbereitung nochmal bewusst geworden. Martin Luther, man glaubt es kaum, hat gesagt, Hiob ist großartiger und erhabener als jedes andere Buch der Schrift. Man könnte ja meinen, er ist so ein großer Römer-Fan oder so und das ist sein Lieblingsbuch. Nein, er sagt, das Buch Hiob ist größer und erhabener als alles andere in der Bibel. Oder der Dichter Alfred Lord Tennyson sagt, Hiob ist das größte Gedicht der Antiken wie der modernen Literatur. Wusste ich auch nicht, dass im Urtext das Buch Hiob eigentlich gedichtet ist. Finde ich ganz spannend. Also wir merken, das Buch Hiob ist ein schönes Buch, ein wichtiges Buch, aber auch zugleich ein Buch mit einem sehr herausfordernden Thema. Und ich glaube, das reicht schon, um uns nochmal neu auszurichten, dass es auch ein wichtiges Thema ist, wo wir uns auch als Gemeinde darauf fokussieren wollen und da auch uns für Gott öffnen wollen. Und so darf ich uns in den Predigttext mit hineinnehmen, der in Hiob 1, Vers 6 bis 12 steht. Oh, okay. Bei mir zu Hause sah das anders aus. Ich greife mal auf die Papierbibel zurück. Ja, genau. Vorführeffekt. So, Hiob 1, Vers 6 bis 12. Achtung, ist ein herausfordernder Text, aber ich glaube, das wird gut. Eines Tages kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jahwe einzufinden. Unter ihnen war auch der Satan. Da sagte Jahwe zu Satan, wo kommst du her? Ich habe die Erde durchstreift, erwiderte der Satan Jahwe, und bin auf ihr hin und her gezogen. Da sagte Jahwe zum Satan, hast du meinen Diener Hiob gesehen oder hast du auf meinen Diener Hiob geachtet? Auf der Erde gibt es keinen zweiten wie ihn. Er ist aufrichtig und vollständig ergeben. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Der Satan erwiderte Jahwe, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Du beschützt ihn doch vor allen Seiten, sein Haus und alles, was er hat. Du lässt dir all sein Tun gelingen und seine Herden breiten sich im Land aus. Versuch es doch einmal und lass ihn alles verlieren, was er hat. Ob er dir dann nicht ins Gesicht hineinflucht? Da sagte Jahwe zum Satan, pass auf, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur ihn selbst taste nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart Jahwes. Uff, das ist mal ein schwieriger Text. Das habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe. Uff, ja, also ich glaube, das ist sehr herausfordernd, aber ich glaube, wir schaffen das, weil Gott hat auch in diesem Text viel vergraben. Das Buch Hiob beginnt mit einer einmaligen Erzählung. Das, was wir in dieser Szene lesen, das gibt es nicht oft in der Bibel. Meines Wissens nach gibt es nämlich nur 4 Szenen, an denen der Teufel tatsächlich selbst spricht. In Garten Eden, eine Stelle in Sacharja, die Versuchung in der Wüste und diese Stelle hier in Hiob 1 und 2. Ich habe das Gefühl, es ist der Blick durch ein Schlüsselloch direkt in den himmlischen Thronsaal. Und hier war ein reicher und ein gerechter Mann, Hiob, wo Gott selbst sagt, das ist ein treuer Diener. Willst du ein Beispiel sehen, was ein treuer Diener von Gott ist? Das ist ein treuer Diener von mir. Und ich finde es spannend, die Bibel sagt, Hiob war reich, er hatte eine Familie, die ihn liebte und Gott sagt, er führt ein gutes Leben. Ich würde sagen, dann hat man es geschafft so. Und trotzdem musste Hiob leiden. Trotzdem hat Hiob Leid erfahren. Er hat nicht falsch gelebt vor Gott. Gott hat gesagt, das ist ein gutes Leben, ein gottgefälliges Leben. Und trotzdem musste er leiden. Und ich finde das wichtig, dass wir das mal stehen lassen. Denn es widerspricht einer, gerade in pfingstlerischen Kreisen, etwas kursierenden Lehre, die damit nicht in Einklang steht. Und zwar dieses, ein richtiger Christ kann nicht leiden und wenn er doch leidet, ist er kein richtiger Christ, weil man kann es ja wegbeten. Und da muss ich einfach nur noch mal ein bisschen mehr beten und ein bisschen proklamieren, dann ist das Leid weg. Aber Hiob hat 40 Kapitel geklagt und er hat seine Klage primär an Gott gerichtet. Er hat 40 Kapitel gebetet und es war eben nicht direkt weg. Und das konfrontiert uns mit einer Sichtweise auf die Bibel, dass das Leid erstmal da ist. Und dass wir damit umgehen müssen. 40 Kapitel Klage. Wo findet Klage Raum in deiner Theologie oder in meiner Theologie? Ist es Teil von unserem Gottesbild? Ich glaube, Hiob fordert uns dazu auf, stehen zu lassen. Und inmitten dieser Situation tritt der Teufel auf, der Widersacher, der Feind des Menschen, und stellt die These auf, Hiob ist doch nur gerecht, weil es ihm gut geht. Und daraufhin erlaubt Gott in 1 Vers 12 dem Satan, ihn zu versuchen und diesen Glauben zu prüfen. Ich habe ja eben gesagt, schwieriger Text, viele Fragen und ich habe nicht auf alle Fragen Antworten. Also ich werde jetzt hier nicht die Antworten präsentieren. Aber es ist ein Text, der in der Bibel steht und deswegen hat er uns was zu sagen. Lass uns da gemeinsam ins Gespräch kommen, darüber nachdenken, darüber nachbeten, Gott Raum geben, auch wenn wir nicht in allen Punkten Klarheit haben. Das Buch Hiob lehrt uns, die Fragen, die wir an Gott haben, trennen uns nicht von Gott, sondern sie können die Chance sein, ihm da zu begegnen. Und deshalb werde ich an dieser Stelle ein paar Fragen auch jetzt zu diesem Bibeltext offen lassen, sondern versuchen, das grobe Bild, den roten Faden des Buches nachzuzeichnen. Und vielleicht werden wir in diesem roten Faden Klarheit finden auf die Fragen. In der heutigen Predigt möchte ich mich mit der Frage von Hiob beschäftigen, warum gibt es das Böse, warum leidet der Gerechte? Große Fragen. Ich glaube, dass Gott auch in großen Fragen einen großen Raum einnehmen möchte. Wir wollen heute erste Ansätze sammeln und uns in den nächsten 4 Wochen auf einen Prozess begeben, wo sich diese Frage entfalten kann und wo wir die göttliche Sichtweise darauf auch wahrnehmen können. Die Frage, die sich aus diesen Fragen ergibt, warum muss der Gerechte leiden, nennen wir die Theodizee-Frage. Das ist die Frage, warum kann oder wie kann Gott gleichzeitig gut und allmächtig sein, wenn es doch das Böse gibt? Und es gibt sehr viele schlaue Köpfe in der Geschichte der Theologie, ob es jetzt Leibniz oder Luther oder sonst wer ist, die haben sich diese Frage gestellt. Und ich maße mir nicht an, wenn sie keine Antwort gefunden haben, diese Antwort zu haben. Aber dennoch hat uns die Bibel was zu sagen. Dennoch möchte der Text zu uns sprechen und etwas ausdrücken. Das Anliegen der Bibel ist, uns in den Unklarheiten des Lebens den Weg des Vertrauens zu lernen. In den Versen, die ich vorgelesen habe, tritt der Gegenspieler des Menschen auf, der Teufel. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das festhalten. In liberaler Theologie wird das so stark angefochten, dass der Teufel überhaupt existiert. Ich glaube, es ist die Grundstrategie des Teufels, dass er sich tarnt, dass er sich versucht, unsichtbar zu machen, weil dann kann er wirken, ohne dass er Gegenwind bekommt. Und wir müssen es sagen, die Bibel erzählt uns von der Existenz des Bösen. Bevor ich gleich die Hoffnungsbotschaft predige, ist das wichtig, dass wir das hier platzieren, dass wir das erstmal darstellen. Wenn wir die Welt betrachten, können wir nicht anders, als anzuerkennen, dass das Böse tatsächlich als Macht real existiert. Und ich persönlich, ich bin erschüttert. Ich bin echt erschüttert gewesen, als ich gelesen habe, wie viel Macht das Böse hier hat. Wir lesen in den nächsten Versen, die nach dem Predigtvers kommen, 1 Vers 15 und 17, dass nachdem der Teufel gesagt hat, ich möchte Hiob vom Glauben abbringen, dass daraufhin feindliche Truppen von den Chaldeern und von den Sabäern kommen, um Hiob auszurauben, dass ein Feuer vom Himmel fällt, um das Vieh von Hiob zu vernichten, dass ein Sturm kommt, um das Haus der Familie von Hiob einzustürzen und dass Hiob von einer schweren Krankheit geschlagen wird. Das alles sind direkte Konsequenzen daraus, dass der Teufel Hiob vom Glauben abbringen will. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich finde es krass. Der Teufel hat die Macht, Kriege, Naturkatastrophen und letztlich auch Krankheiten zu benutzen, um uns von Gott abbringen zu wollen, um uns verwirren zu wollen. Und damit sage ich jetzt nicht, die Krankheiten finden ihren Ursprung da und da drin. Ich möchte jetzt nicht generell über Krankheiten philosophieren, aber ich möchte es festhalten, in dem Falle von Hiob merken wir, dass das eine größere Geschichte ist, viel mehr als wir sehen können. Die Ursache des Leids liegt in der Existenz des Bösen. Das ist was, das müssen wir erstmal stehen lassen. Und man kann, Religionsphilosophie hat immer versucht, Leid in zwei Kategorien zu unterteilen. Einmal das Leid, was von Menschen verursacht wird, und einmal das Leid, was nicht von Menschen verursacht wird. Wenn ich selbst etwas verursache, ich bin irgendwo eingebrochen und komme ins Gefängnis, dann bin ich in gewissermaßen selbst verantwortlich für mein Handeln. Aber es gibt auch Schuld von anderen Menschen, die Leid anrichtet. Wenn ich daran denke, wie viele Traumata davon ausgelöst werden, dass andere Menschen schlimme Dinge gemacht haben. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Aber ich glaube, dass das Thema sehr schlimm sein kann, wenn wir an Missbrauch denken, an häusliche Gewalt denken, an Ehebruch denken. Und das ist etwas, was Kennzeichen unserer gefallenen Welt ist, leider. Dass wir Menschen leider andere Menschen verletzen. Ein englischer Prediger hat gesagt, hurt people, hurt people. Das heißt, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und ich sage nicht, dass diese Form von Leid irgendwie leicht zu ertragen ist. Die kann sehr schlimm sein. Aber wir können es vielleicht ein bisschen besser greifen, weil wir eine konkrete Person auf der Anklagebank haben. Weil wir wissen, diese Person ist verantwortlich dafür. Was das Buch Hiob aber noch mit hineinbringt, ist die Dimension von Leid, das nicht von Menschen verursacht wird. Wenn wir an Krankheiten denken, wenn wir an Naturkatastrophen denken, an Überschwemmungen vielleicht oder letztendlich den Tod. Dafür ist kein konkreter Person verantwortlich. Das Schlimme an diesem Leid ist, es passiert einfach, es ist da. Und das finde ich so schmerzhaft, darüber nachzudenken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, es fällt mir auch schwer, darüber zu predigen, aber es ist nun mal auch der Punkt da. Weil wir haben da keine konkrete Person, die auf der Anklagebank sitzt. Wir können nicht sagen, die Person ist verantwortlich dafür, dass die Überschwemmung kam. Wir wissen es nicht, wer dafür verantwortlich ist. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum es bei Nichtchristen oft so ein riesiges Thema ist, weil sie eben niemanden haben, an den sie die Klage richten können. Hiob hat 40 Kapitel an Gott geklagt und hat gesagt, wie kannst du das zulassen? Aber viele Menschen haben keine Adresse, wo sie diese Fragen ran richten können. Und diese Ungerechtigkeiten, die in der Welt sind und die in unserem Herzen resonieren, sodass wir merken, dass das darf so nicht sein, das kann so nicht sein, das darf so nicht bleiben. Ich glaube, das ist eine Grundahnung des Menschen, dass es Gott geben muss, weil woher wissen wir denn, dass es so nicht sein darf, dass es so nicht sein sollte? Weil es früher einmal so nicht war. Gott hat die Welt geschaffen und er hat sie sehr gut geschaffen. Und das ist nicht mehr so. Und ich weiß, ich bin sehr jung. Ich werde mir nicht erlauben, hier religionsphilosophisch irgendwie über das Thema Herz zu philosophieren. Ich weiß, dass hier im Raum sehr viele Menschen sitzen, die deutlich mehr in ihrem Rucksack tragen, als ich es bisher erlebt habe. Aber ich möchte uns ausrichten, dass wir jemanden haben, an den wir uns wenden können. Dass wir jemanden haben, an dem wir unsere Klagen adressieren können. Ich weiß nicht, was in deinem Rucksack ist, was schmerzt. Wo die Seele schmerzt bei dir oder bei mir. Aber ich möchte uns an dieser Stelle zusprechen, Gott hat uns nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen, er hat mich nicht vergessen. Und es ist ihm auch nicht egal. Er sitzt nicht in seinem Lehnstuhl im Himmel und sagt, ja, sind sie halt selbst schuld, ist halt so. Nein, es zerreißt Gottes Herz, wenn wir leiden. Aber er hat versprochen, dass er seine Kinder durch diese Leiden hindurchtragen wird. Das hat er uns versprochen. Und das vergessen wir schnell. Das ändert nichts daran, dass wir Krisen erleben. Aber ich finde, es ändert sehr viel daran, wie wir Krisen erleben. Auch wenn wir keine Antwort erhalten, genau wie Hiob hier keine Antwort erhalten hat, wollen wir uns mit Hiob auf den Weg des Vertrauens begeben, auch wenn die Dinge nicht ganz klar sind. Und ich finde es interessant, das Leiden, was Hiob erlebt, das umfasst alles, was ich eben gesagt habe, das von Menschen verursachte Leid, seien es die Überfälle auf seine Güter von Menschen, Aber es umfasst auch das, was nicht von Menschen kommt, seine Krankheit, seine Schicksalsschläge, wie wir sie nennen. Wir sehen, die Ursache von Hiobs Leid liegt in der Natur des Bösen. Und das deckt sich auch mit dem roten Faden der Bibel. Gott hat die Welt geschaffen und er hat sie sehr gut geschaffen. Er hat am Ende gesagt, es ist sehr gut. Und Gott kann nicht lügen, es ist wirklich sehr gut gewesen. Das ist das, was in unserem Herzen resoniert, wenn wir daran denken. Aber dann kam der Verführer und hat gesagt, Gott meint es eben nicht sehr gut mit dir. Und daraufhin haben sich die Menschen abgewandt und gesagt, ich vertraue nicht mehr dem, was Gott sagt, ich möchte mein Ding selbst durchziehen. Die Menschen haben sich entschieden, von dem sehr guten Weg des Lebens abzuwenden und sich ihren eigenen Weg zu suchen. Das ist das, was wir Sündenfall nennen. Und daraufhin hat Gott diese Entscheidung respektiert, seine segnende Gegenwart entzogen und uns letztendlich unsere Entscheidung überantwortet. Und daraufhin beginnt eine Geschichte, die sich durch die ganze Bibel durchzieht, durchs ganze Alte Testament zieht, von Verbrechen jeglicher Art, von Mord und Totschlag, von Sünde, von Leid. Aber das ist nicht das, wie Gott sich das gedacht hat. In Römer 3, Vers 23 steht, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Die Welt, so wie sie jetzt ist, ist nicht mehr sehr gut. Alles andere wäre jetzt irgendwie so eine heilige Heuchelei, dass wir sagen, wir haben uns doch alle lieb und so weiter. Manchmal ist das Leben nicht sehr gut. Die Gegenwart Gottes, welche die Welt zu einem sehr guten Ort macht, haben wir verloren. Und das ist der Status quo der Welt. Das ist das, wie es ist. Das ist das, wie es für die Menschen ist. Das ist der Grund, warum das Leben für Menschen, die Gott nicht kennen, unerträglich sein muss, weil man kann es ausblenden, aber die Perspektive ist nicht da. Und vielleicht können wir jetzt auch ein bisschen besser nachfühlen, warum Hiob 40 Kapitel klagt, weil er kannte die letzten Seiten der Bibel nicht. Das war der Status quo, den Hiob hatte. Kommen wir in den nächsten Predigten noch drauf. Das Leid ist einfach da. Und ich finde es wichtig, bevor ich jetzt endlich zu der Hoffnungsbotschaft kommen darf, ich finde es wichtig, dass wir das einmal aushalten. Sonst werden wir unnahbar in der Hinsicht. Gott hätte die Chance gehabt, am Ende der Klage von Hiob zu sagen, das und das ist der Grund und deswegen ist das passiert. Hat er nicht gemacht. Hiob wusste nichts davon, dass dieses Gespräch stattgefunden hat, was wir vorgelesen haben. Hiob wusste es nicht und Gott hat es ihm nicht gesagt. Wir wissen nicht immer, was die Ursache von dem ist, was wir durchleiden, warum es da ist. Aber vielleicht ist es auch nicht unsere Aufgabe, das immer zu wissen. Ich glaube, selbst eine Antwort würde uns nicht wirklich trösten. Es gibt etwas, das ist viel besser, was uns viel mehr trösten kann. Und das ist die Gegenwart von Jesus letztendlich. Das ist das, was Gott dazu zu sagen hat. Das ist das, was Gott aufbricht auf diese Situation. Wir wissen trotzdem insgeheim, dass die Welt so nicht sein sollte. Und ich glaube, das ist auch ein Ort der Begegnung, den wir mit Nichtchristen suchen können. Ich glaube, jeder Nichtchrist weiß, dass es so nicht sein sollte. Jeder Nichtchrist weiß, dass Kinderarbeit nicht das ist, wie Gott sich das gedacht hat. Dass Missbrauch und Pornografie und Sklaverei und alles Mögliche nicht das ist, wie Gott sich das gedacht hat. Nicht das, wie es sein sollte. Prediger 3, Vers 11b. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir alle tragen die Handschrift Gottes in uns. C.S. Lewis hat gesagt, wenn ich in mir selbst Sehnsüchte entdecke, die nichts in dieser Welt stillen kann, dann ist die einzige logische Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Vielleicht ist unsere Aufgabe als Christen nicht immer Antworten zu geben, sondern die Frage stehen zu lassen und dort Begegnung zu finden. Und das müssen wir mal ganz deutlich so sagen, dass diese Situation der Welt gefallen ist. Denn sonst verstehen wir auch die Schönheit der Bibel nicht. Sonst machen wir uns unnahbar für das, was da ist. Sonst entfliehen wir immer der Realität. Das ist das, was ich anfangs meinte. Wenn ich mehr bete, dann geht es weg. Manchmal geht es nicht weg, wenn wir mehr beten. Lasst uns mehr beten, auf jeden Fall. Und manchmal tut Gott auch Wunder, auf jeden Fall. Aber was ist, wenn es nicht passiert? Die Welt ist voller Leid. Aber, und auf dieses Aber freue ich mich jetzt schon die ganze Zeit. Ich halte es kaum noch mehr aus. Aber, die Bibel sagt ein großes Aber. Die Bibel endet dort nicht. Hiob ist nicht das letzte Buch der Bibel, es ist das älteste Buch der Bibel. Und diese Frage, die die ganze Bibel durchzieht, die mündet in einer einzigen Person. Gott sitzt nicht gelangweilt im Himmel und sagt, so ist es halt, sondern es hat Gottes Herz zerrissen. Er hat uns geschaffen aus Liebe, weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Weil er gesagt hat, ich will dich haben. Wir sind Gottes Kinder. Ich habe keine Kinder, aber wenn ihr Kinder habt, wie würdet ihr euch fühlen, wenn es euren Kindern furchtbar ergeht? Würdet ihr da sitzen und sagen, ja, so ist es halt? Das macht doch keine Eltern. Das zerreißt das Vaterherz Gottes, uns leiden zu sehen. Gott hat die Menschen nicht abgeschrieben. Er ist vollkommene Liebe. Und er hat sich deswegen selbst hingegeben, um die Gemeinschaft wiederherzustellen. Das Leid der Welt lässt ihn nicht kalt und auch unser Leid lässt ihn nicht kalt. Wir können nicht beantworten, warum Gott dieses Gespräch mit dem Teufel geführt hat. Das kann nur Gott beantworten. Aber Gott hat in eine andere Form der Antwort gegeben. Er hat seinen eigenen Sohn gesandt, um stellvertretend für uns zu leiden. Er hat das ganze Leid der Welt selbst getragen. Er hat es nicht weggewischt, aber er hat mitgelitten. Und er hat dem Teufel den Schlüssel des Todes entrissen, um ihn zu entwaffnen und um den Tod die Endgültigkeit zu nehmen. Mit Adam kam die Sünde in die Welt, steht in Römer 5, Vers 12. Aber Jesus tritt als zweiter Adam auf, wenn wir es mit 1. Korinther 15, Vers 45 halten wollen, und hat die Sünde überwunden. Er hat diesen Moment des Sündenfalls wiederholt, aber hat den Teufel vernichtet. Und auch wenn er jetzt noch auf der Erde wirkt, auch wenn auf der Erde noch Leid passiert, wissen wir doch, dass ihm die Endgültigkeit genommen ist. Jesus ist gekommen, um uns in der Frage nach dem Leid Frieden zu geben. Keine Antwort, aber wir können in ihm Frieden finden. Jesus hat von Menschen selbst Leid erfahren. Von Menschen verursachtes Leid. Menschen haben ihn gequält, haben ihn gefoltert, haben ihn, ohne dass er nur irgendetwas getan hat, selbst leiden lassen. Hiob stellt die Frage, warum der Gerechte leiden muss. Jesus ist die Antwort, warum der Gerechte leiden muss. Hiob war gar nicht wirklich selbstgerecht. Er hat auch gesündigt. Gott hat ihn gerecht gesprochen. Der Einzige, der wirklich vollkommen gerecht war und der wirklich nichts mit dem Thema Sünde zu tun hatte und wirklich auch nichts damit zu tun hatte, die Konsequenzen seines Handels zu tragen, war Jesus selbst. Und er war der, der am meisten gelitten hat. Und so hat Jesus auch den Menschen Hoffnung zugesprochen, auch wenn sie Leid erlebt haben, was nicht vom Menschen verursacht war. Er ist sehr vielen Menschen in ihrer Krankheit begegnet. Ich denke an Lazarus. Ich denke an Jairus' Tochter und die blutflüssige Frau von der Predigt von letzter Woche von Lars. Er hat Kranke geheilt, er hat Gelähmte geheilt. Hat er ihnen erklärt, warum er gelähmt war? Nein. Hat er ihnen erklärt, warum Jairus' Tochter sterben musste? Nein. Er hat sie geheilt, er hat ihnen Begegnung ermöglicht. Und sie sind später wieder krank geworden. Lazarus wurde wieder ins Leben gerufen, aber er ist wieder gestorben. Aber es hat sich was verändert in der Perspektive der Menschen. Selbst wenn sie von Jesus geheilt wurden und wieder krank geworden sind, wussten sie, es ist eine neue Realität gekommen. Es ist ein Licht ins Dunkel gekommen. Wir müssen der Welt nicht erzählen, dass es dunkel ist. Wir müssen auch nicht mit Deckweiß drüber malen und sagen, Gott hat uns alle lieb, jetzt ist alles wieder tutti. Nein, wir wissen, das Bild der Welt ist manchmal dunkel, aber Gott ist ein Lichtstrahl in dieses Dunkel. Er hat uns eine Perspektive gegeben. Jesus hat das Reich Gottes angekündigt. Und die Menschen haben gemerkt, da ist was anders. Die Menschen erleben nicht weniger Leid, sie erleben das Leid anders. Er hat den Menschen Hoffnung gebracht. Er ist der Friedefürst. Er ist Immanuel, Gott bei uns, Gott mit uns. Und seit jeher haben die Nachfolger Christi in dem Leiden Perspektive gehabt. Wir lesen sogar, dass Paulus selbst gesagt hat, das Leid ist kein gottloser Ort mehr. Er hat das Leid nicht glorifiziert, er hat nicht gesagt, ich finde es toll, dass ich leiden muss. Aber er hat gesagt, das Leiden ist der Ort, wo ich Jesus am nächsten bin. Warum? Weil Jesus selbst gelitten hat. Weil es der Ort der Begegnung ist. Es ist der Ort, wo Gott seine Hand mit im Spiel hat, weil der Mann am Kreuz auch gelitten hat. Ich darf die Band nach vorne bitten und zum Schluss kommen. Das, was ich eben gesagt habe, erklärt nicht, warum es das Leid gibt. Ich mache es mir gar nicht an, das beantworten zu können. Aber es zeigt uns eine ganz wichtige Erkenntnis. Auch wenn das Leid unerklärlicherweise da ist, wissen wir sind nicht allein mit dieser Frage. Jesus hat für uns gelitten, damit das Leid nicht mehr endgültig ist. Das Leid ist immer noch da, der Schmerz ist da. Das Thema Tod ist leider noch da. Aber es ist nicht mehr endgültig. Wir müssen noch sterben. Aber Jesus hat dem Tod die Macht genommen, indem er gesagt hat, genau das ist der Zeitpunkt, wo wir Gott begegnen in Ewigkeit von Angesicht zu Angesicht. Genau das Leid ist der Zeitpunkt, wo wir Gott begegnen. Das Leid ist noch da, aber es ist zugleich eine Verheißung. Ich habe davon gesprochen, dass wenn wir diese Sehnsucht in unserem Herzen empfinden, dass das so nicht sein sollte, dann werden wir wissen, findet die Ursache darin, dass es wirklich so nicht sein sollte. Und wir wissen, diese Sehnsucht, die wird gestillt werden. Wir wissen, dass Jesus Christus diese Sehnsucht gestillt hat. Wir wissen, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er das Reich Gottes, was er jetzt schon angekündigt hat, vollenden. Das Reich Gottes, wo die Menschen gemerkt haben, da ist das Thema Tod anders, da ist das Thema Leid anders, da ist das Thema Trauer anders, da ist mehr Hoffnung, da ist Licht, da ist Freude, da ist Vergebung, da ist Güte. Da ist auch in gewissermaßen ein Reichtum, nicht mit Geld, aber mit Versorgung, mit Vertrauen, mit Verbindung, mit Hoffnung. Dieses Reich Gottes war schon in Fragmenten da, als Jesus da war. Wie viel herrlicher wird es sein, wenn Jesus wiederkehrt? Und diese Hoffnung, die hat die Menschen beflügelt. Sie haben gemerkt, an meiner Situation hat sich nichts verändert. Und doch hat sich alles verändert. Und so möchte ich zum Schluss noch ein paar Verse vorlesen. Wie es sein wird, wenn Gott sein Herz in sein Reichen Vollendung aufrichtet. Offenbarung 21, Vers 1 bis 4, vielleicht können wir es anwerfen. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, aber auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Den Rest lese ich aus meiner eigenen Bibel. Moment, bleibt noch dran. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden alle sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Wenn Jesus wiederkehrt, wird er die Tränen abwischen. Das bedeutet aber auch, bis Jesus wiederkehrt, werden noch Tränen fließen. Aber was verändert das, wenn wir wissen, dass diese Tränen abgewischt werden? Es verändert alles. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Das ist eine gute Botschaft. Keine Antwort, aber eine gute Botschaft. Ein Weg, wie wir Frieden finden können. Ich glaube auch ein Weg, wie wir Vertrauen lernen können. Ich möchte noch beten, vielleicht stehen wir dazu auf. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du der Lichtschein bist in dieser dunklen Welt. Ich danke dir, dass du diese Welt nicht so gelassen hast, wie sie ist. Du hast alles verändert. Und du weißt, wie schlimm das manchmal sein kann, wenn wir im Feuer stehen, wenn wir merken, dass gerade nichts mehr geht, dass wir merken, dass Schmerz da ist. Du siehst die Tränen, die vergossen werden. Und ich bin so dankbar, dass du in deinem Wort gesagt hast, dass du sie nicht nur siehst, sondern dass du sie gezählt hast, dass du so genau auf uns schaust, dass du sogar weißt, wie viele Tränen wir vergossen haben, wenn keiner hinsieht. Und ich danke dir, dass du bei uns bist. Und ich möchte dich bitten, schenke du uns Kraft, in diesem Leid durchzuhalten. Schenke du uns die Hoffnung, die Perspektive, die Gewissheit, dass du kommen wirst. Du bist derjenige, der das Leid besiegt hat und eines Tages vollkommen aus der Welt räumen wird. Und wir wollen gemeinsam als Gemeinde beten, Herr, bitte komm heute, bitte zerreiße du heute den Himmel und kehre wieder zurück. Aber in dieser Zwischenzeit, bis du wiederkehrst, lehre uns Geduld, lehre uns ausharren, lehre uns leiden in der Hinsicht, dass wir anders damit umgehen, dass wir darin ein Licht sind. Danke, Herr.